zu, da haben wir den Salat, dem Frühtgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich darf euch heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge begrüßen. Und zwar ist das ein Mitschnitt von unserem Gartenkongress. Da haben wir in Live-Webinaren mit Expertinnen zum Thema Gärtnern gesprochen und wollen das jetzt auch als Podcast-Folgen zur Verfügung stellen. Und heute, in der heutigen Podcast-Folge, geht es um das Thema Anzucht. Da haben wir mit dem Sascha Singh darüber gesprochen, wie das denn zu Hause klappen kann. Da sprechen wir zum Beispiel über künstliches Licht oder normales Licht. Was für Erde muss ich nutzen? Was brauche ich eigentlich so für Zubehör und so weiter? Da das ja eigentlich im Videoformat passiert ist, kann es sein, dass manchmal über Video etwas gesagt wird, dass man zum Beispiel etwas sich anschauen kann. Wenn ihr beim Zuhören das Gefühl habt, ihr würdet das gerne auch nochmal anschauen, dann schaut doch mal im Beschreibungstext, da verlinken wir das Video zum Webinar, dann könnt ihr das auch alles nochmal im Videoformat anschauen. Wir wünschen auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Spaß beim Gärtnern. Bis zum nächsten Mal. Genau, ich würde sagen, wir starten direkt dann in das Thema Anzucht. Das haben wir uns ausgesucht, weil bei uns in der Früht-Community ganz viele Fragen jedes Jahr zu diesem Thema kommen. Und wir auch selbst im Team gemerkt haben, dass es da noch einige Lücken gibt, die man gerne so füllen würde für dieses Jahr. Also wie kriege ich eigentlich gesunde Anzuchtpflänzchen zu Hause hin? Und da haben wir den Sascha gefragt, ob er uns darüber nicht mehr erzählen möchte. Und deswegen heiße ich dich jetzt auch ganz herzlich willkommen, lieber Sascha. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und herzlich willkommen.
Vielen Dank, Marlene.
Zuallererst wollen bestimmt einige erstmal wissen, wer du so bist. Also würde ich sagen, starten wir einfach mal mit deiner Vorstellung. Sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir. Wie bist du zum Gärtner so gekommen oder wie ist so deine Verbindung zum Thema Gärtnern?
Ja, also erstmal so, was ich mache. Ich bin wohl das, was man Garten-YouTuber nennt, bin da sehr aktiv, habe fast 200.000 Abonnenten da jetzt und mache das seit circa 5 Jahren, über 500 Videos zu allen möglichen Themen und viel halt auch zum Thema Jungpflanzenanzucht. Ich glaube, deshalb seid ihr auf mich gekommen. Bin eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Bin aus dem Bereich Marketing und Werbung, aber wollte halt immer was machen, was ich auch sinnvoll finde. So wenn man das Nachhaltige betrifft, sich anschaut und nicht einfach irgendeinen Job machen, auch wenn ich da selbstständig bin. Jetzt bin ich in dem Bereich, wo es um Pflanzen geht, wo es um Nahrungsanbau geht. Und ich freue mich, mit jedem Video, was ich da veröffentliche, ganz vielen Leuten zu helfen bei ihren Gartenproblemen von Jungpflanzen. Wir haben Videos über alles Mögliche, Obst, Erdbeeren, Exoten und so weiter. Probleme, die im Garten vorkommen, auch ganz wichtig, nicht immer nur die heile Gartenwelt, sondern es gibt Schädlinge, Krankheiten, es kann hageln und so viel passieren und dann ist die ganze Arbeit dahin.
Genau. Ja, und wie ist es dazu gekommen? Du hast ja nicht gestartet mit dem Gärtner und sofort ge-YouTubed, oder? Oder hat sich das so nach?
Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter hier so einen kleinen Garten gemietet und das waren 50 Quadratmeter, ein paar Beete und da haben wir dann angefangen mit Salat, mit was man so hat, ne? Und das ist dann über die Jahre gewachsen. Jetzt habe ich 400 Quadratmeter Garten, eine Dachterrasse und verschiedene Projekte, wo dann auch meine Pflanzen stehen und wachsen dürfen.
Und dieser große Garten, ist der bei dir zu Hause am Haus? Oder
nicht wie direkt hinter dem Haus, der ist so 3 Minuten zu Fuß entfernt. Da fängt der Wald an und davor sind so Gärten, die man mieten kann und da freue ich mich dann inzwischen 400 Quadratmeter Stück zu haben.
Und baust du da nur Gemüse an oder hast du auch irgendwie Sträucher und Obstbäume da?
Na, hauptsächlich Gemüse, aber ich habe auch letztes Jahr sehr viel Neues da reingepflanzt. Ich habe 3 Feigenpflanzen, ich habe Maulbeerbäume, ich habe einen Kaki-Baum, aber auch natürlich einheimische Sachen wie eine Säulenkirsche, Äpfel, Birne. Halt alles klein, weil ich will nicht irgendwann einen Riesenbaum da haben, so groß ist der Garten dann nicht, sondern Ja, eher so Spalierobst. Und tatsächlich kann man da auch sehr, sehr viel rausholen für den Eigenbedarf. Man denkt vielleicht, ach ja, so eine Säule, was kommt denn dabei rum? Klar, nicht das, was bei einem riesigen Kronenbaum rumkommt, aber das Ernten ist leichter und der Platz, die das benötigt, ist eigentlich sehr viel entspannter. Und dann halt das übliche Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, japanische Weinbeeren, Thai-Beeren, Stachelbeeren, alles Mögliche.
Und zu wie viel Prozent kannst du dich ungefähr selbst versorgen mit deinem Garten?
Oh. Das ist immer eine gute Frage. Wenn, sagen wir es mal anders. Oder ich erlaube mir, deine Frage mal umzustellen. Wie viel von den von der pflanzlichen Ernährung? Weil tierische Produkte. Ich habe zwar Hühner hinterm Haus, 4 Stück, aber die sind nur für die Eier, die werden nicht geschlachtet oder irgendwas. Die sind für die Eier und für die Düngerproduktion zuständig. Super Sache, wenn ihr die Möglichkeit habt, Hühner zu halten, macht es. Das ist echt klasse. Und natürlich solche Sachen wie Getreide baue ich nicht an. Da reicht der Platz nicht für Öl, Früchte, da wo die ganzen Kalorien herkommen, also Raps zum Beispiel oder einen riesigen Walnussbaum, kann ich da nicht mitmachen. Aber ich sage mal, in den Sommermonaten kann ich mich zu 100% davon selber ernähren. In den Wintermonaten, ja, ich versuche jedes Jahr mehr Vorräte anzulegen. Da muss man aber auch immer dazu kommen. Und natürlich das frische Wintergemüse. Ich hatte eben noch bei Instagram gepostet, wie riesengroß meine Grünkohlpflanzen schon
Habe
sind.
ich gesehen.
Ja, im Winter lass es mal frische Nahrungsmittel, je nach Winter 10 bis 20%. Aber auch einen Folientunnel, das Postelein, Asiasalate und sowas. Und dann nochmal 20% aus Vorräten, aber der Rest ist dann auch gekauft. Und da mache ich auch kein Hehl draus. Klar, es heißt, man kann sehr gut im Winter auf Tomaten verzichten, aber ab und zu muss das sein. Und ich kaufe auch den Kopfsalat aus dem Supermarkt oder die Gurke. Da bin ich selber nicht so streng mit mir. Gut, aber auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass ich genügend eigene Nahrung produziere. Wichtig ist, auch für euch vielleicht, das ist kein Wettbewerb. Also wer produziert mehr? Guck mal, mein Nachbar, der hat viel mehr als ich. Oder hier der bei Instagram, der, ne, ist doof sowas. Wo war ich jetzt?
Ist kein Vergleich, also man ist
Genau,
kein
es ist.
Wettbewerb.
Genauso ist kein Vergleich. Es muss auch in den Alltag reinpassen. Ich meine, die meisten von uns haben einen Job, Familie und so. Und da muss der Garten halt reinpassen. Weil, das mag ich auch gerne sagen, versuche es auch immer in den Videos zu betonen, auch wenn andere euch was anderes vielleicht mal sagen wollen. Gartenarbeit ist nun mal genau das, Arbeit. Und mit einer Stunde Arbeit in der Woche ist es einfach nicht getan. Da gibt es ja immer so bei, keine Ahnung, YouTube, Pinterest, so Sachen wie, ich zeige euch, wie man mit einer Stunde Gartenarbeit in der Woche und nur 100 Quadratmetern eine sechsköpfige Familie übers ganze Jahr bringen kann. Nein, das funktioniert halt nicht. Aber man kann sich halt jedes Jahr steigern und Sachen automatisieren, eine Tropfbewässerung zum Beispiel reinmachen, die Beete schlau anlegen, jetzt schon planen, dass man im Sommer weniger gießen muss, je nachdem, welche Pflanzen man auswählt, wie man pflanzt und so. Da kann man halt sehr viel steuern.
Und diese ganzen 400 Quadratmeter bewirtschaftest du die alleine oder wie
Ja,
machst du das denn? Ah,
das mache ich
wie
alleine.
viel Zeit investierst du da so jede Woche?
Ja, jetzt im Winter gibt es auch Wochen, da gehe ich nur zum Ernten dahin. Im Sommer, also jetzt im letzten Jahr, da, also eigentlich war mein Garten 200 Quadratmeter, dann kamen noch mal 200 Quadratmeter dazu, dann hatte ich die ganze Parzelle bekommen. Und die neuen Beete habe ich so angelegt, dass die auch wirklich arbeitsschonend sind. Mit Steinwegen dazwischen. Bei den alten hatte ich zum Beispiel Graswege, die sind mir immer ins Beet gewachsen und habe ich Beetumrandungen gemacht, dann sind sie trotzdem reingewachsen. Man muss es mähen. Und die neuen Beete sind jetzt wirklich so angelegt, dass man weniger Zeit auf solche Sachen aufwenden muss, weil im Garten gibt es immer was zu tun. Ich meine, ich könnte im Sommer jeden Tag 5 Stunden im Garten irgendwas machen und wäre immer noch nicht fertig. Aber irgendwann muss man halt mal einen Punkt finden und so sagen, nee, das reicht jetzt und das ist auch ausreichend dafür. Und ich kriege immer noch meine Ernte.
Gut zur Lücke.
Ernten tue ich wirklich viel, muss ich sagen, ja.
Und wie hast du das denn alles so gelernt? Also wir Gärtnerinnen wissen ja, dass man so Learning by Doing auch ganz gut im Garten schafft. War das bei dir auch so? Also du hast mit deiner Oma oder mit deinen Großeltern angefangen zu gärtnern?
Nee, mit meiner Mutter, aber die hatte auch keine Ahnung davon. Das fängt dann mit älteren Nachbarn an. Jedenfalls bei mir, da guckt man da und Bücher. Als Kind sehr viel gelesen, da gab es noch kein Internet, also es gab es schon irgendwie, aber nicht zugänglich. Ja, sehr viel über Bücher, dann auch Sachen ausprobieren und das ist auch wichtig, dass ihr könnt euch so viele Videos anschauen, wie ihr wollt, zum Beispiel meine oder Bücher lesen. Ihr müsst Fehler machen. Diese Erfahrungen sind wertvoller als alles andere. Und einfach mal zu sehen, woran hat es vielleicht gelegen? Warum ist dieser Salat jetzt eingegangen? Warum ist die Tomatenpflanze gestorben? Das kann man 1000-mal hören, aber wenn man die Erfahrung nicht selber gemacht hat, dann ist es immer so was Abstraktes.
Und man kann sich, ja, das stimmt, man kann natürlich vieles immer hören, aber ausprobieren ist immer am wichtigsten, vor allem im eigenen Garten, weil man ja oder jede von uns ja andere Voraussetzungen auch hat fürs Gärtnern, ne?
Genau. Und was ich auch mal sage, jedes Jahr ist anders. Und ich arbeite auch mit einer Gärtnerei zusammen. Da entstehen viele meiner Videos. Ich versuche halt auch immer, dieses Profi-Wissen für uns Hobbygärtner und Gärtnerinnen zu adaptieren. Und auch da passieren Missgeschicke. Da kann es mal sein, dass komplett die Möhren von 50 Meter Reihe Möhren in 2 Tagen von Wühlmäusen zerfressen ist. Da kann es passieren, dass die der Salat von Nilgänsen ausgegraben wird, die auf einmal da auf dem Feld sind. Oder dass eine Pilzkrankheit in den Melonen drin ist und die sind dann weg. Also man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Gärtnern hat ja immer was mit Natur zu tun und das ist halt diese unberechenbare Komponente dabei.
Ja, und Problemchen hat man immer. Was ja auch ganz gut zum heutigen Thema passt, weil wir gemerkt haben, bei der Anzucht haben einige Probleme. Man einfach nicht weiß, warum sind meine Pflanzen nicht stark genug, was haben die vielleicht auch für Schädlinge. Alle kennen sie, diese kleinen, nervigen Fliegen. Mhm. Und deswegen würde ich mit dir jetzt gerne über das Thema Anzucht sprechen und da erstmal drauf schauen, was sind denn so Fehler, die wir machen? Also was sind Fehler, die wir vermeiden sollten bei der Anzucht?
Wenn ich so den häufigsten Fehler, den ich über Jahre ausmachen konnte, was die Leute falsch machen, ihr fangt alle zu früh an. Keiner muss jetzt schon Tomaten aussäen. Ich habe am 1.1. Video gemacht, was kann man im Januar schon aussäen? Da waren 3, 4 Pflanzen. Und auch immer unter dem Vorbehalt, das kann man machen, aber man muss es nicht machen. Klar, wenn man dann größere Pflanzen hat, die man Mitte Mai rausstellen kann, dann ist die Ernte vielleicht einen Monat länger oder 2 Wochen. Aber von der Aussaat bis zum Auspflanzen sind die Pflanzen bei euch in der Wohnung, in eurem Anzuchtraum, was auch immer ihr für Möglichkeiten habt und sind da diversen Gefahren ausgesetzt. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, zu wenig Licht. Ich habe hier, das sieht man jetzt nicht, da ist eine Fensterbank, das ist eine Südfensterbank und davon habe ich 2. Und das ist ein Glücksfall, aber das hat nicht jeder. Denn wenn zu wenig Licht da ist, dann vergeilen Pflanzen, vor allen Dingen Jungpflanzen. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist so ein Spargelwuchs, nennt man das auch. Dann sieht ein Salat nicht aus wie eine gekaufte Salatpflanze. Das habt ihr ja bestimmt alle schon mal gesehen im Gartencenter. So eine kleine, kompakte Salatpflanze, dann ist das ein Stiel, da oben sind 2 Blättchen dran. Ich sage da immer Salat am Stiel zu. Da wird dann auch kein richtiger Salat mehr draus wahrscheinlich. Das ist einfach, wenn man zu wenig Licht verwendet. Jetzt steht draußen gerade im Winter nur eine bestimmte Lichtmenge zur Verfügung. Was man dann machen kann, wenn das nicht reicht, man muss mit Kunstlicht arbeiten. Und gerade jetzt, wo die Strompreise so gestiegen sind, überlegt man schon zweimal, machst du es oder machst es nicht. Da kommt wieder Punkt 1, einfach ein bisschen später anfangen. Denn dann ist die Tageslänge wieder etwas länger und man braucht vielleicht weniger Kunstlicht. Wenn man mit Kunstlicht arbeitet, guckt auf jeden Fall auf die Wattzahl. Also es gibt brauchbare Anzuchtröhren, die verbrauchen 10 Watt und sind vollkommen in Ordnung. Oder so Paneele, vielleicht so in der Größe. Die gibt es, ich sage jetzt mal, die gibt es zum Beispiel bei Amazon oder wo kosten 20 Euro, verbrauchen 15 bis 20 Watt. Und wir haben es ausprobiert, die funktionieren auch. Daneben gibt es viele Profi-Produkte, die auch immer versucht werden, in den Hobbybereich reinzubringen. Die verbrauchen dann 400, 500 oder 1000 Watt. Klar, da kann man eine viel größere Fläche mit ausreichend beleuchten. Aber rechnet das mal aus, wenn so eine Lampe 11 Stunden am Tag an sein soll, dann sind das im schlimmsten Fall, ja, sagen wir mal 11 oder sagen wir mal 10, dann sind das 5 kW. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kommt vor allen Dingen, ja, man macht es ja auch über Wochen und Monate dann. Es kommt einiges an Geld raus, vor allen Dingen, weil die Kilowattstunde nicht mehr 29 Cent kostet.
Also günstiger wäre es, weil hier gerade eben auch eine Frage kam, wie das kostengünstig ist mit der Anzucht. Also wie ist das möglich, wenn man sagt, wenn es möglich ist, auf der Fensterbank anzuziehen, am besten warten, bis das Licht mehr ist, wenn man keine Südfensterbank hat, also auch nicht so viel Licht oder die günstigen Lampenversionen
kaufen. Oder die günstigen. Man muss ja nicht direkt mit 500 Pflanzen anfangen, weil da kommt das Nächste, nicht den Platz unterschätzen. Wenn ich jetzt hier anfange, in sowas Tomaten vorzuziehen. Ich glaube, das sind jetzt ein paar. So. Wenn die Tomatenpflanze größer wird, muss ich die umpflanzen, zum Beispiel in sowas hier. Und dann hat man, lass doch mal rechnen, das sind 5, das sind 20, genau. Dann hat man nicht mehr diese Fläche, sondern man hat 20 mal diesen Topf, den man irgendwo hinstellen muss. Und auch die Pflanzen brauchen Licht, die kann man dann auch nicht irgendwie in zweite Reihe oder dritte Reihe stellen, weil dann machen die genau das, dann vergeilen die und dann wachsen die zum Licht drüber und dann habt ihr krumm und schiefe Pflanzen, die schwach sind. Und schwache Pflanzen, dieses hellgrüne, das kennt man ja vielleicht, die sind sehr empfindlich gegen Schädlinge. Wenn da Blattläuse dran kommen, das ist eine super dünne Zellwand, die sich da bildet und die können direkt da rein und dadurch können Bakterien, Pilze, alles Mögliche in die Pflanze reinkommen und im schlimmsten Fall dann auch kaputt gehen. Zu dem Kunstlicht nochmal, kommt auch immer die Frage, kann ich eine ganz normale LED nehmen oder so eine LED-Röhre? Die Antwort inzwischen, also früher hätte ich gesagt, nein, kann man nicht. Inzwischen die Antwort, jein. Also es gibt Röhren tatsächlich aus dem Baumarkt, ich weiß aber nicht welche, die haben wohl das Spektrum, was Pflanzen brauchen. Vielleicht, wenn ihr wollt, eine kurze Erklärung dazu. Wenn wir Licht wahrnehmen, so als neutrales weißes Licht, da sind alle Farben drin. Da sind Rottöne, Grüntöne, Blautöne drin. Und ihr habt vielleicht mal dieses Pflanzlicht gesehen, so spezielle Pflanzen. Die haben dann so rote und grüne LEDs. Sieht immer sehr komisch aus, wenn man das dann hat. Und dann gibt es Vollspektrum-LEDs, die sind was teurer, oder halt diese Röhren, sind ja auch LEDs drin. Da ist in dem Weiß, sind die richtigen Farben drin, die sehen wir nur nicht, weil wir halt alles sehen und das dann als neutrale Farbe wahrnehmen. Ist ein bisschen Physik. Ich habe da vor vielen Jahren mal ein Video gemacht, da habe ich mir so ein Gerät ausgeliehen. Da konnte man so ein Teil von Lichtquelle halten und dann sah man, welche Anteile da drin sind. Und das hatte dann wirklich bei Pflanzlampen seine Ausschläge bei den nötigen Wellenlängen, die so eine Pflanze braucht, um halt Photosynthese zu betreiben. Und das geht halt nicht mit jedem Kunstlicht.
Und wie kann man sich das dann so in der Praxis vorstellen? Also ich habe zum Beispiel auch noch nie mit Kunstlicht gearbeitet und ich weiß auch nicht, wie das so funktioniert. Also hat man dann zum Beispiel so ein automatisiertes System, wo dann eine bestimmte Stundenanzahl jeden Tag die Lampen an sind, oder macht man das? Also wie lange müssen eigentlich die Lampen dann den ganzen Tag oder Nacht an sein?
Ja, das ist immer die Frage. Also ich sage so ungefähr 10 bis 11 Stunden sollten die schon an sein. Denn man startet ja die Photosynthese und dann erwarten die auch eine gewisse Lichtmenge. Man kann natürlich einen Timer benutzen. Da gibt es ja diese Dinger, die macht man zwischen Stecker und Steckdose. Und da kann man ganz einfach, manchmal sieht es aus wie eine Eieruhr, manchmal bei den besseren kann man es über eine App steuern. Man kann natürlich, um da auch Strom zu sparen, wenn man so ein Fenster hat, kann man da eine Röhre drüber machen über die Pflanzen und dann das über den Timer so einstellen, dass wenn es dunkler wird, dass dann erst das Licht angeht. Nur der Hinweis, gerade diese farbigen LEDs, dieses Rot und Blaue, passt da ein bisschen mit auf, sonst habt ihr auf einmal die Polizei zu Hause stehen, denn die Leute, die Hanf anbauen zu Hause, benutzen auch diese Dinger. Und dann wird schon mal komisch geguckt, warum ihr auf einmal diese Lampen da im Fenster habt.
Okay, also wenn man beim Licht so ein bisschen Problemchen hat zu Hause, könnte man diese Lampenversion ausprobieren und dann da einfach für sich gucken, wie viel Platz brauche ich eigentlich für das, was ich anbauen möchte. Weil da kann man natürlich dann nochmal so ein bisschen freier sein, weil man hat nicht nur die Fensterbank, die ja, ich sag mal, unveränderbar ist, sondern man kann sich auch ein größeres Setup dann an Lampen
Genau, es
irgendwo
gibt
hinstellen.
inzwischen Leute, die nehmen sich einen Kellerraum, stellen da Metallregale rein, machen hier diese Schalen, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, und teilweise eine automatische Bewässerung und so weiter. Muss man alles nicht machen, aber man, das ist wie so eine Sucht. Man fängt an mit ein paar Pflänzchen, ja, man hat so seine 5 Tomaten und hinterher hat man halt das volle Sortiment von der Artischocke über Salate. Und es ist ja auch ein fortlaufender Prozess. Man muss ja auch wissen, wann man das macht, wie lange braucht die Pflanze, bis man es rauspflanzt. Genau.
Okay, das heißt also nochmal, um die ersten beiden Punkte zu wiederholen, man sollte auf jeden Fall auf den Aussaatzeitpunkt bei der Anzucht achten und auf das richtige Licht. Und eine Frage, die auch immer viele stellen, sind die Nährstoffe, also die Erde. Was kann man denn da für Fehler machen? Worauf müssen wir da achten?
Der schlimmste Fehler ist, ihr nehmt ganz normale Gemüse- oder Blumenerde. Macht das bitte nicht. Die Erden sind nährstoffreich, teilweise bei Blumenerden auch aufgedüngt, so wie ich das auch nicht in meine Nahrungspflanzen haben möchte. Aber jetzt nehmen wir mal eine ganz normale Tomaten- oder Gemüseerde. Da sind Nährstoffe drin. Das muss ja auch so sein, weil die Pflanzen brauchen das auch. Geben wir jetzt den Jungpflanzen am Anfang zu viele Nährstoffe, dann wachsen die zu schnell und brauchen noch mehr Licht. Das heißt, die Relation Licht und Wachstum kriegen wir dann einfach nicht mehr hin. Deshalb, es gibt spezielle Anzuchterden. Ich setze auf eine, die ist torffrei. Habt ihr vielleicht schon mal mit der die Problematik mit Torf und so gehört? Und da komme ich sehr gut mit zurecht. Es gibt natürlich auch so Kokoserden, sieht aus wie ein Brikett. Da kommt dann Wasser drauf und dann verzehnfacht das Ganze das Volumen. Da aber aufpassen, diese Erden oder das, was darauf, dieses Substrat, ist fast komplett ohne Nährstoffe. Das heißt, die Pflanzen, eure Jungpflanzen, können dann im Wachstum schon einen Nährstoffmangel bekommen, sobald die Nährstoffe aus dem Saatkorn aufgebraucht sind. Das ist dann meistens ein Stickstoffmangel, der, dann sehen die Pflanzen, die waren noch normal grün und dann werden die so gelblich. Die werden auf jeden Fall heller und das ist ein typischer Stickstoffmangel, nicht nur bei Jungpflanzen, aber ja, das kann man halt mit einer gescheiten Erde verhindern. Und muss ich auch tatsächlich sagen, man kann viele Sachen günstig kaufen, aber Anzuchterde gehört nicht dazu. Also das Säckchen aus dem Discounter für 1 Euro, lasse ich die Finger von. Ich nehme dann eher so eine für 5 Euro. Aber wenn man denkt, wie viele Pflanzen man da drin vorziehen kann, ja, dann relativiert sich das auch wieder.
Und düngst du auch während der Anzucht dann noch
Ja,
mal?
nur wenn es sein muss, dann aber über das Wasser. Dann nehme ich einen Flüssigdünger. Nehmen wir zum Beispiel mal, ja, ich hätte jetzt hier schon meine Pflanzen drin mit den Töpfen. merke jetzt gerade, erst sind unsere Schalen perfekt, um 9 davon reinzulassen. So. Und dann kommt da unten das Wasser rein und da kommt dann ein bisschen, das ist jetzt hier so ein Tomatendünger, das ist so ein Biodünger, ein organischer, kein mineralischer. Und also eine Empfehlung auf den Dingern für die Voranzucht steht da nie drauf. Da steht dann, für eine Gießkanne brauchst du so und so viel Milliliter oder ne, das vermischst du dann. Und ich nehme davon vielleicht 20% nur von dieser Konzentration, damit die Jungpflanzen keine Überdüngung bekommen und dann wieder zu schnell wachsen, aber auch erst dann, wenn es nötig ist. Also wenn ich einen Schaden sehe an denen.
Was könnte so ein Schaden sein, wenn du es mal ein bisschen beschreiben kannst?
Ja, wie gesagt, Nährstoffmangel, wie Stickstoffmangel.
Ich meine, wie erkennt man das bei den Pflanzen meistens?
Also den Nährstoffmangel, den Stickstoffmangel, wie gesagt, an zu hellen Pflanzen. Wenn die, ich
So.
habe hier jetzt leider nichts, was ein, oder zum Glück nichts, was einen Nährstoffmangel hat hier neben mir, sonst würde ich es euch zeigen, aber man sieht es. Es war in der einen Woche noch so grün und dann ist es wesentlich heller geworden.
Okay, also kann man
Wenn
da
man das
was machen.
danach düngt, dann auch, das ist aber auch später im Jahr, erwartet nicht, dass der Mangel sofort weggeht. Es ist wichtig, dass die Blätter, die dann kommen, den Mangel nicht mehr haben. Manchmal stößt die Pflanze dann die alten Blätter ab. Wichtig ist der Neuaustrieb.
Okay, also immer schön die Pflanzen im Blick behalten und checken, ob sie noch was brauchen. Und sonst ist das eher mal eine Ausnahme, dass man düngt.
Genau, es sei denn, man hat diese Kokosdinger, dann habe ich, also dann gehe ich schon mal zu 80% davon aus, dass ich es brauche.
Okay,
Noch
also.
eine Sache, also wir hatten ja jetzt über den Zeitpunkt, fang nicht zu so früh an, gesprochen, über Aussaaterde, über Licht. Ein wichtiger Faktor ist Wärme, das wird auch gerne falsch gemacht. Ihr lest auf vielen Saatguttütchen die Keimtemperatur, zum Beispiel bei Chilis oder Tomaten, irgendwas zwischen 22 und 25 Grad. Das heißt aber nicht, dass die Pflanzen danach genau bei dieser Hitze rumstehen müssen. Auch dann würden die wieder viel zu schnell wachsen, wie als ob man zu viel Dünger geben würde. Und die Lichtmenge reicht nicht aus. Und im Januar kann man ja schon mit Chilis anfangen, weil die brauchen, je nach Sorte, ziemlich lange, bis sich die ersten Früchte bilden. Und wenn die dann zu schnell wachsen, dann habt ihr dann vielleicht schon Mitte April so große Pflanzen, die alle in die Erde oder wo auch immer die in große Töpfe rein gepflanzt werden müssen und dann reicht euer Platz auf keinen Fall mehr. Das muss man auch mit einberechnen. Also nicht zu kalt, wichtig, aber auch nicht zu warm. Und das kommt uns ja auch gerade ein bisschen so entgegen, wo die Gaspreise so gestiegen sind.
Also besonders am Anfang, wenn die Keimung stattfindet, auf die Temperatur achten, dass es warm genug ist. Und danach kann es auch schön kühler sein und
Genau,
genug Licht aber dabei.
da hatte ich ja das Video gemacht über die so Zimmergewächshäuschen. Also wenn ihr Anzuchtschalen habt, ich habe jetzt hier so ganz normale Obstschalen, das kann man auch verwenden, wenn man das hinterher pikieren will. Anzuchterde rein, Samen rein und dann zum Beispiel eine zweite passende Obstschale drüber. Und das dann auf die Fensterbank. Da kriegt ihr auch, wenn die Heizung nur 18 Grad macht, Temperaturen von 22 Grad am Tag hin, was dann die Keimung begünstigt. Also da muss man jetzt nicht die ganze Zeit wegen den Jungpflanzen die Heizung voll aufdrehen.
Und wie viel Grad hast du danach immer ungefähr? Gibt es da so eine Zahl, die man sagen kann?
Das ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Salat- und Kohlpflanzen, die stehen hier teilweise bei 10 bis 14, 15 Grad. Sowas wie eine Physalis, eine Chili, eine Tomate, ja, die mögen es dann lieber auch ein bisschen wärmer, also 15, 18 Grad oder sowas. Schadet auch nichts im Laub, wenn man später anfängt, wenn es wärmer ist oder die Wärme dann von draußen übers Fenster kommt. Aber zu früh, macht das keinen Sinn.
Was ziehst du denn alles an? Also ich erinnere mich, dass du auch mal in einem von deinen Videos darüber gesprochen hast, dass man nicht alles vorziehen sollte. Also dass es Pflanzen gibt, die man
Sollte.
nicht direkt vorzieht.
Ja, also Generell, ich finde es ja super, wenn die Leute Sachen vorziehen, da lernt man eine Menge. Und ja, muss ich auch dazu sagen, in unserem Shop haben wir auch über 600 samenfeste Biosorten drin. Ich freue mich natürlich, wenn die Leute Saatgut kaufen und das dann selber vorziehen. Aber man muss nicht unbedingt, vor allen Dingen als Anfänger, alles selber direkt aussäen und sich da dem Stress aussetzen. Das mache ich teilweise auch noch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sehe irgendwo in der Gärtnerei, ach, der hat hier noch sechs, sagen wir mal, Selleriepflanzen und ich hatte das nicht ausgesät, dann kaufe ich mir die und setze die noch dazu. Also da muss man sich wirklich keinen Stress machen. Aber Sachen, die man nicht aussäen sollte, da.
Ich meinte jetzt eher so auch das Thema Direktsaat, das wissen ja auch manche nicht. Also wir wissen
Ach
nicht,
so,
wer jetzt
ja.
zuhört. Es gibt natürlich da auch einen
Man
Unterschied von
vorziehen.
den Sachen. Genau, nicht alles wird vorgezogen.
Okay, also generell alles, was eine Pfahlwurzel bildet, würde ich nicht vorziehen. Es gibt entsprechende Pflanztöpfe, aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil man verschwendet Platz, Geld, Erde, Energie und Zeit. Wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, Möhren vorzuziehen, klar, ich könnte jetzt hier Erde machen, jedes ein Möhrensaatgut rein. Und wenn das Pflänzchen dann so groß ist, pflanze ich ins Beet. Wäre aber schon ein Fehler bei dem Topf, weil die Möhre bildet teilweise auch gar nicht sichtbar diese Pfahlwurzel schon. Und wenn ich das dann umpflanze, würde ich die Möhre, diese Wurzel zerstören, ohne dass ich es vielleicht merke oder beschädigen. Und dann hätten wir hinterher nicht eine Möhre, die glatt runter wächst, sondern eine, die sich unten verzweigt. Nennt man Beinigkeit bei Möhren. Das will man ja auch verhindern. Und keine Ahnung, also Möhren, Pastinaken, solche Sachen, Direktsaat. Aber Sachen, die erstmal Wärme brauchen für die Aussaat und lange brauchen, alle Exoten, also Tomaten, Auberginen und so weiter, würde ich nicht in Direktsaat machen. Kopfsalate auch nicht, weil so fein kann man das ja gar nicht machen. Was ich direkt sage, das ist Pflücksalat, da macht man ja so Reihen von. Kohlpflanzen auch immer vorziehen, weil die wachsen erstmal so langsam, die werden 10-mal von Unkraut überwuchert, bis die überhaupt ans Licht kommen dann. Und Spinat würde ich auch nicht vorziehen, Feldsalat würde ich nicht vorziehen. Gibt es ja auch manchmal in Gartencentern, dann hat man hier so ein Tray voll mit Feldsalat und manchmal denke ich, ach, der blüht ja schon fast, aber verkauft ihr den noch für 3,95 oder so? Ja, ansonsten, das müsstest du mich jetzt schon direkt fragen, welche Pflanze.
Ich glaube, es hat schon mal eine ganz gute Übersicht gegeben. Es gibt ja auch, wenn man Glück hat, eine Info auf den Saatguttüten, wo man immer schauen kann. Ich wollte noch einmal kurz dieses Thema erwähnen, weil manche wissen das ja nicht, dass manche Pflanzen gar nicht vorgezogen werden, sondern auch direkt gesät werden.
Also auf den Saatguttüten stehen meistens zwei Infos oder drei, die Voranzucht, dann nochmal ein Zeitpunkt für die Direktsaat und ab wann man es pflanzen kann. Nur dann steht dann teilweise bei Tomaten Direktsaat. Ich kenne keinen, der Tomaten direkt ins Beet reinsät. Das macht einfach keinen Sinn, das macht keiner.
Okay, also immer mal drüber nachdenken, auch was man so weiß, ob das Sinn macht, was man da
Genau.
liest. Okay, und ich hätte noch eine Frage jetzt zu diesem Thema, auch Fehler bei der Anzucht oder eine Frage, wie du das machst, wenn man, jetzt sage ich mal, 10 Tomätchen anziehen möchte, würdest du die dann zuerst alle in einen Pott pflanzen und dann vereinzeln oder säst du die immer
Ah,
alle
gute
einzeln
Frage.
in Töpfchen?
Gute Frage. Also, ich könnte jetzt Folgendes machen, wie eben schon gezeigt. Ich nehme hier so eine Schale oder so eine. Da kommt Erde rein. Da sind dann auch keine Löcher drin, in dem Fall. Man hält das dann halt immer feucht, aber nicht klatschnass. Und dann kann ich hier ganz viele Tomaten reinpflanzen. Also hier in so eine Schale könnte ich fast 100 Pflanzen reinkriegen. 100 Samen. So, hinterher, wenn die so hoch sind, hole ich den Block raus, nehme hier so ein Pikierstäbchen, reiße mir eine nach der anderen da runter von dem Block. Da muss man auch schon mal ein bisschen rigoroser sein, macht dem Pflänzchen nichts. Und dann setze ich die entweder direkt in sowas oder dann hier in so größere Multitopfplatten. So. Das ist aber eher das, was man in Gärtnereien macht, weil keiner, wer braucht denn von uns 100 Pflanzen? So. Wenn ich jetzt aber hier so eine, ich glaube, das sind 15, das hier sind 24, das reicht eigentlich für Tomaten, wenn wir bei Tomaten bleiben wollen. Das müsste eine 24er sein, wenn ich denke, ich brauche ungefähr, ja, so 40, 50 Tomatenpflanzen, dann reichen ja schon zwei hiervon. Das heißt, ich mache hier die Erde rein und mache dann wirklich bei Tomaten kein Problem, Korn für Korn da rein, beschrifte das aber auch immer schön, dass ich hinterher weiß, welche Sorte das ist. Und dann kann die Pflanze, weil das Töpfchen hier drin hat jetzt nicht das Volumen von dem, aber das reicht. Um hinterher die Tomate, wenn die dann so groß ist, direkt ins Beet reinzusetzen, in Folientunnel, ins Gewächshaus. Da spart man sich praktisch das Pikieren und dadurch, dass die Töpfe nicht so groß ist, spart man auch Anzuchterde. Das ist auch nicht belanglos, weil, wie gesagt, ich würde immer nur eine teure Anzuchterde nehmen. Und auch in den Gärtnereien, die versuchen immer den kleinstmöglichen Topf zu nehmen, weil halt Erde gespart wird. Und wenn man die Pflanzen rausholt, dann sollte dieses Töpfchen auch gut durchwurzelt sein. Wenn jetzt hier ein kleines Pflänzchen, was hier gerade mal ein Drittel durchwurzelt hat, dann zieht man daran oder man hebt das aus und dann bleibt die Hälfte der Erde drin und alles läuft auseinander. Deshalb nicht zu große Töpfe für die Anzucht nehmen.
Und planst du da auch immer so ein bisschen, ich sag mal, Verlust mit ein, wenn jetzt irgendwas nicht keimt oder manche Pflanzen einfach nicht so wachsen wollen?
Also, ich gehe jetzt von unserem Saatgut aus, da weiß ich, das hat eine sehr gute Keimrate, aber wenn man jetzt Saatgut vom letzten Jahr, von den letzten Jahren hat und das hat ja immer noch seine Keimfähigkeit, dann sinkt aber die Keimrate. Und dann würde ich zum Beispiel bei den Tomaten zwei reinmachen und eine, die schwächere, dann entfernen. Die könnte ich dann, wenn ich es vorsichtig oder mit so einem Stäbchen mache, immer noch in ein anderes Töpfchen reinpflanzen oder die wird dann verworfen. Das ist dann halt so. Man hat aber auch manchmal Tomatensamen, da der ist schon recht teuer, weil seltene Sorte oder so. Dann würde ich wirklich pro Topf einen nehmen. Bei
Okay.
Salaten mache ich es ähnlich, halt nur mit, nicht mit so einer 24er-Platte, sondern mit einer 77er-Platte. Und dann ist dann wirklich, dann hat man auf demselben Raum hinterher 77 Salatpflänzchen, die man dann direkt ins Beet pflanzen kann.
Okay, und wir sind ja gerade schon so ein bisschen bei dem Zubehör. Deswegen würde ich da mal zu überleiten, weil da auch ganz viele Fragen immer zu kommen und auch gerade kamen. Was brauchen wir denn zu Hause bei so einer, ich sag mal, Hobbygartenanzucht an Zubehör? Und was sind da vielleicht auch Alternativen, die nicht ganz so teuer sind, wenn man jetzt nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hat?
Okay, also klar, man kann sehr vieles mit Hausmitteln machen. Es gibt Leute, die machen das in Eierkartons, machen da Anzuchterde rein. Würde ich von abraten, die schimmeln nach einer Zeit oder lösen sich auf. Man kann halt sowas hier nehmen, diese Töpfe hier. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Geht mal auf den Friedhof, da stehen ja immer neben den Öko-Abfalleimern die Tonnen, wo Töpfe entsorgt werden. Laut Friedhofsverordnung darf man es meistens nicht, aber da sagt keiner was, wenn man sich mal ein paar Töpfe rausholt. Die sind ja entsorgt von den Leuten. Das wird ja dann wieder eh, ne, keine Ahnung, eingeschmolzen oder recycelt. Also einfach davon welche nehmen. Und dann gibt es immer die Baumarktlinien. Das sind manchmal, ja, da halte ich jetzt nicht so viel von. Also dann lieber so eine DIY-Do-it-yourself-Lösung. Ich war jetzt zum Beispiel auf der IPM, der Internationalen Pflanzenmesse in Essen letzte Woche und da habe ich mir das auch bei vielen Herstellern angeschaut, hier mal die Sachen angefasst und gesagt, nee, das könnt ihr behalten, das Zeugs, weil es ist so ein dünnwandiges Zeugs, dass es eigentlich nur für den einmaligen Gebrauch verwendet wird. Und wenn ich Plastik verwende, dann bitte so, dass ich es ganz oft 4, 5, 6 oder 10 Jahre verwenden kann. Solche Platten hier werden in Gärtnereien bis zu 10 Jahre lang verwendet, bis die dann irgendwie kaputt gehen. Und die werden dann natürlich häufiger verwendet, als wir Hobbygärtner das machen. Deshalb, ich hoffe, ich darf das sagen, haben wir auch solche Sachen bei uns im Shop, die eigentlich aus dem Gärtnereibedarf sind. Das ist halt diese extrem feste Qualität. Und die kaufen wir halt in großen Mengen ein und bieten das dann auch Hobbygärtnern, Gärtnerinnen in Kleinstmengen an. Alles Mögliche. Genau wie diese Töpfe hier und solche Sachen halt. Weil ich denke, wenn man Kunststoff verwendet, dann bitte ganz oft verwenden, wo man es wegschmeißt. Aber wer das partout nicht machen möchte, wenn wir schon bei dem bei diesem Thema sind, es gibt auch Alternativen. Zum Beispiel das hier, da haben wir auch verschiedene Größen. Das ist aus fair gehandeltem Naturkautschuk. Also Naturprodukt, das Schwarze, das ist Ruß, aber es entsteht kein Mikroplastik. Sind natürlich um einiges teurer, das hat diese, die Fairtrade-Sachen. Und jetzt ganz neu haben wir die hier. Hören sich so an und sehen so aus wie Plastik. Sind sie aber nicht, sind aus einem Hanffaserverbundstoff. Da ist ein Hanffasern, Lignin drin und die kann man ganz einfach kompostieren. Und da bleiben, das ist das Wichtige, auch keine Rückstände. Das dauert eine Zeit, bis die kompostiert sind. Die kann man auch einige Male verwenden, wenn man sorgsam damit umgeht. Aber eigentlich ist es ja das Wichtigste, dass wir hinterher kein Mikroplastik irgendwie im Boden haben.
Hast du schon mal eine also Anzucht, also Erdbeinpresse ausprobiert? Und was sind deine Erfahrungen damit?
Ja, ist nicht schlecht, wenn man es kann. Das Problem ist, man muss die richtige Erde dafür haben. Und das sind nun mal meistens keine torffreien Erden, weil die braucht spezielle Eigenschaften, was das Klebeverhalten anbelangt. Das müsst ihr euch halt so vorstellen. Wer das nicht kennt, man hat so eine Presse, man presst es und hat dann solche... Ja, so Erdballen. Ja, stellen wir uns mal vor, das wären die Erdballen. Das ist natürlich viel kleiner dann. Und die muss man ja wo reinstellen. Zum Beispiel hier in so eine Schale rein. Stehen dann dicht aneinander, aus Erde gepresst. Und wenn man dann gießt, im schlimmsten Fall verläuft das. Und man hat hier wieder einen einzigen Erdmatsch da drin. Und das will man ja nicht, will man ja genau nicht haben. Und auch durch den Druck von der Presse reicht es dann teilweise nicht, dass die halten. Also ja, kann man machen, ist eine super Sache, aber man muss halt schon ein bisschen damit rumexperimentieren, bis man das richtige Mischungsverhältnis hat, bis man die richtige Erde hat, die richtigen Zusatzstoffe. Also man kann auch noch Hilfsstoffe da reinmachen, wie Lehmpulver oder sowas. Es darf dann natürlich nicht zuschlemmen. Also es ist nicht so einfach und vielleicht nicht das Richtige für Gartenanfänger. Sage ich ganz ehrlich, vielleicht erstmal mit... sowas anfangen.
Und wo du gerade über das Thema Erde gesprochen hast, man kann ja auch Anzuchterde selber machen, oder? Also was hast du da vielleicht so für Tipps, so für Erfahrungen? Empfiehlst du das nicht? Aber hier kamen auch Fragen dazu im Chat. Genau, vielleicht magst du dazu mal ein paar Worte sagen.
Also ich werde auf gar keinen Fall Anzuchterde selber machen. Man kann es machen, aber... Erstmal, wo nimmt man die Grundstoffe her? Zum Beispiel vom Kompost? Nee, kannst du nicht machen, weil Kompost ist nährstoffreich. Da haben wir wieder das Problem. Wenn du jetzt irgendwas mit Holzfasern drunter mischst und so, man weiß erst, wenn es zu spät ist, ob es zu nährstoffreich ist. Wenn man jetzt Gartenerde nimmt, man sagt, ja, man hat super fruchtbaren Boden, schon wieder zu viele Nährstoffe. Oder ja, mein Boden ist sowieso ein bisschen mager, warum kann ich den nicht verwenden? Ganz einfach, weil das keine Topferden sind. Die sind nicht dafür geeignet. Der Lehmanteil da drin ist immer noch zu hoch. Und was passiert, wenn ihr das gießt? Das ist genauso, als ob ihr jetzt Gartenboden hierfür als Topferde verwendet. Es wird teilweise durch das Wasser, was da drin steht, zu Beton. Also nicht wirklich zu Beton, aber es wird steinhart. Und das Saatkorn will ja eine luftige Erde haben und das ist dann nicht mehr gegeben. Also ja, wie gesagt, auf der Messe mit diversen Herstellern gesprochen, die jetzt Torfersatzprodukte suchen. Man hat da noch nicht das Perfekte gefunden. Auch gerade das Thema Anzuchterden ist nicht einfach. Versucht es. Vielleicht Kokosfasern oder wenn ihr Geld sparen wollt, nehmt halt eine Gemüseerde. so vielleicht 10% und dann unter diese Kokosfasern, damit ein bisschen Nährstoffe drin sind. Aber ob das dann funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Ich sage nur so viel, ich mache das seit so vielen Jahren und da lasse ich die Finger von.
Weißt du was dazu, zu diesem Thema Abkochen oder Erde im Ofen abtöten? Da hatte ich auch
Ja.
schon öfter was gelesen und hier kam auch gerade eine Frage, ob das gegen die ganzen Fliegen hilft, auch wenn man Erde selbst gekauft hat.
Also, es geht ja primär jetzt wahrscheinlich um Trauermücken. Trauermücken ist ein unscheinbarer, winzige kleine, sehen aus wie Fliegen. Die selber machen nichts, außer ihre Eier in die gerne feuchte Erde reinlegen. Die Larven zerfressen euch die Wurzeln von den Jungpflanzen und im schlimmsten Fall sind die hinüber oder total geschwächt. Dass die in gekaufter Erde sind, da sind meistens andere Sachen drin. Aber Trauermücken legen eigentlich frisch ihre Eier irgendwo rein. Die kommen da nicht über ein Substrat. Dieses Abkochen von Erde oder Dämpfen nennt man das auch, ist, ja, kann man machen. Man muss ja alles Mögliche abtöten. Schneckeneier, Teil von Pilzen, Bakterien. Auf der anderen Seite, ja, will man wirklich alles abtöten oder sollte man es jetzt für die Anzuchterde vielleicht nicht so schlecht, allgemein für eine Erde nicht so gut. Ja, in den Sack rein und dann in den Backofen, das geht, aber auch wieder teuer im Moment. Was man machen kann, aber ich würde das auch nicht als Anzuchterde nehmen, ist, weil so allgemein, weil die Frage aufkam, was wohl gut funktioniert, man nimmt etwas von seinem Kompost. Man siebt den, dass alle großen Teile drin sind, macht das in einen Plastiksack und macht es voll im Hochsommer, stellt sich ins Auto, was voll in der Sonne steht. Und da wird so heiß drin, das geht dann über diese teilweise 80 Grad, die man braucht, damit man auch alles weg hat, was unangenehm oder fast alles, was unangenehm werden kann. Und dann kriegt man es kostenlos abgetötet.
Okay, aber allgemein würde ich sagen, macht schon Sinn, wenn man da irgendwie Bedenken hat, dass man das macht.
Keine gekaufte. Ich würde diesen Arbeits- und Energieaufwand nicht mit einer gekauften Erde betreiben.
Also nur mit der selbstgemacht.
Nur mit der selbstgemachten. Und da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr eine gekaufte Erde habt und da sind manchmal so kleine weiße Kügelchen drin. Das sind nicht immer Eier. Die Frage kriege ich auch häufig. Das sind manchmal so Hilfsstoffe, so ein Blähton, und solche Sachen. Also, wie gesagt, nicht unbedingt Eier.
Und weil du gerade diese schönen, beliebten Trauermücken angesprochen hast, hast du einen Tipp, wenn man die dann doch den Befall, sage ich jetzt mal, hat, was man da machen kann?
Ja, ich gucke gerade mich um. Warte mal, vielleicht habe ich sogar was hier liegen. Leider nicht, aber was man machen kann, das sind Gelbkarten. Gibt es ja, verschiedene Qualitäten. Wir haben zum Beispiel sehr große, die man zerschneiden kann. Und die sind aus dem Profibereich, die wir haben. Und normalerweise sind die fürs Monitoring gedacht. Das heißt, Leute, also gewerbliche Betriebe hängen die sich ins Gewächshaus, machen dann die Schutzfolie ab und schauen, was für Insekten bleiben daran kleben. Deshalb sollte man das auch nie im Freiland machen, weil man will ja keine Insekten töten. Ne? Da gibt es ja eh zu wenig von. Nur in der Wohnung haben die halt nicht zu suchen. Und wenn man davon, also unsere, die kann man zerschneiden, macht man sich so Streifen, hängt die überall hin und die Trauermücken bleiben daran kleben und werden natürlich davon abgehalten, Eier zu legen. Dafür reicht es, um den Druck schon mal wesentlich zu reduzieren. Was anderes ist, man schaut, dass die Erde, wo die Jungpflanzen drin sind, nicht zu feucht ist. Denn das lieben die, ihre Eier in feuchte Erde reinzusetzen. Da macht es auch wieder Sinn, was ich eben schon gezeigt hatte hier, wenn jetzt hier unsere Pflanzen drin wären, dass man nicht hier oben reingießt, das ist nicht mit Dünger, sondern mit Wasser, sondern von unten. Und die Erde zieht sich das dann langsam hoch, beziehungsweise wenn die Pflanze größer ist, auch die Wurzel. Das heißt, oben ist die Erde dann eher nicht feucht, sondern sie trocken aus, aber unten ist es dann genügend nass für die Pflanze. Wenn das auch nicht geht, dann kann man immer noch, man nimmt sich so ein Spielsand oder Quarzsand und macht bis zu einem Zentimeter oben, aber erst wenn die Pflanze gekeimt ist, bitte, den Quarzsand da rein. Das ist auch nicht dann so nicht angenehm für diese Mücken, dass die da ihre Eier reinlegen.
Und zum Thema Gießen, wenn man jetzt dieses Setup hast, was du da gerade gezeigt hast, also man hat unten eine Platte, die keine Löcher hat, ne? Sprich, das Wasser wird gehalten und die Töpfe haben dann ein Loch drin, ne? Nur das genau. Wollte ich nochmal, dass du vielleicht kannst du es nochmal kurz zeigen, weil manche.
Das ist jetzt ein Set, aber so, es gibt, wir haben jetzt zum Beispiel auch Untersetzer hier für die großen Platten. So, da kann man, weil du eben wegen Geld gefragt hattest, da kann man auch erfinderisch sein. Altes Backblech oder sowas, alles tut es der Hauptsache. Man will sich ja nicht, wenn man die Sachen gießt, unten läuft dann das Wasser raus, die Fensterbank runter, will man natürlich auch nicht haben. Also man braucht immer irgendeine Schale. Und hier sind halt keine Löcher drin. Und da kommen dann die Töpfe rein. Und entweder ich gieße es von oben, zum Beispiel mit so einer Ballbrause oder mit einer kleinen Gießkanne, oder ich gieße halt hier rein und warte, bis sich das die Erde und die Pflanzen das Wasser geholt hat.
Und wenn man jetzt ein anderes Anzuchtsetup hat, ich habe hier so ein paar Fragen, ich würde jetzt da so langsam mal drauf eingehen. Zu den übrigen Fragen, da haben wir ja noch ein paar aus dem Redaktionsteam gerade übergeben bekommen. Vielen Dank. Zum Thema Anzuchttöpfe, so Alternativen. Was denkst du denn zu so Zeitungen und Tetrapack, auch was so, ja, so Schadstoffe angeht oder so? Ah ja, da kannst du auch vielleicht ein paar Worte zu sagen.
Genau. Also, was Schadstoffe anbelangt, mache ich mir bei Tetrapack und sowas keine Sorgen, weil das Zeug ist für Lebensmittel gemacht. Wenn es für Lebensmittel, da war unsere Nahrung drin, die wir gegebenenfalls direkt getrunken haben, da mache ich mir null Gedanken, dass da irgendwas in die Erde und dann in die Pflanzen reingeht, weil, gut, wir haben nun mal in Deutschland eine sehr hohe Lebensmittelüberwachung, ist einfach so, kann man so sagen, und da mache ich mir keine Sorgen, wenn das jetzt irgendwas ist. Es gibt Leute, die bauen, die nehmen sich einen alten Autoreifen, machen da Erde rein und bauen da Salat rein. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil da weiß ich nicht, was kommt da vielleicht an Weichmachern raus oder so. Wenn man sowas wie einen Joghurtbecher nimmt, kann man auch machen, aber den würde ich dann auch nur einmal verwenden. Und da wird es dann immer schwierig, okay, was ist, wenn ich jetzt einen Dünger verwende? Der ist ja vielleicht ein bisschen schärfer, löst der mir irgendwas da raus? Einmal verwenden, vollkommen in Ordnung, aber die Dinger dann halt nicht mehrfach verwenden. Ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, sowas zu messen, Analysen zu machen, ist zu teuer. Wer kann das machen? Da muss man einfach so ein bisschen mit Vernunft oder so dran gehen. Dann gibt es sowas hier, die haben wir auch im Shop, die sind ganz lustig, nimmt man Zeitungspapier, gibt es eine Anleitung, wie man das schneidet, dann drückt man das da rein und da kommen so kleine fertige Papiertöpfchen raus. Ich sag mal so, wenn man nur für den Balkon oder partout auf alles Plastik und so verzichten möchte, ja, kann man machen oder mit Kindern, das ist super nett, wenn man das mit denen macht, aber jetzt für die ernsthafte Anzucht von x Pflanzen nicht gut. So. Und ich möchte ja auch so mein Anzucht-Setup haben, was ich jedes Jahr wiederverwenden kann.
Okay, und wenn man jetzt trotzdem sagt, ich würde gerne diese Zeitungsmethode machen, gibt es da noch, also was sind so die Nachteile davon, warum du da so gegen bist oder warum du sagst...
So gegen bin ich nicht. Ich sage nur, hätte ich jetzt nur einen Blumenkasten oder einen Balkon für ein paar Sachen, so, dann könnte ich mir so eine Schale nehmen und dann ein Töpfchen neben das andere reinsetzen. Nur da muss man auch wieder denken, wenn ich jetzt Chilis da reinmache und das steht jetzt hier die nächsten 3,5 Monate, kann es vielleicht sein, dass die Zeitung sich zersetzt hat oder fängt es an zu schimmeln irgendwann? Das muss man halt mit einkalkulieren. Mhm. In so Zeitungstöpfchen Sachen, die kurz sind, also sagen wir mal Salate vorziehen, vielleicht Kohlpflanzen oder sowas, die sind ja schon seit nach der Aussaat 1,5-2 Monate müssen die ja schon ins Beet. Da kann man das sicherlich machen, aber alles, was länger ist, dann eher nicht machen.
Okay, ja, mit dem Schimmel, das kenne ich auch. Wenn man eher so Töpfchen nimmt, die halt nicht aus Plastik sind, sondern aus anderen Sachen, das ist wahrscheinlich so das am öftesten auftretendste Problem, was man da so hat, ne?
Genau.
Okay, dann hätte ich noch eine Frage zur Anzucht, die mehrfach gestellt würde. Was hältst du denn von der Erde, von Maulwurfshügeln? Also ob man die auch für die Anzucht verwenden kann, also wenn man im Garten quasi Maulwurfshügel hat, ob man das auch nehmen kann.
Ja, ich sage es mal so, also die Erde ist gut, die ist locker, der hat die aus recht tiefen Erdschichten rausgeholt teilweise, aber hat auch immer die obersten Schichten mit drin. Das sieht man ja auch manchmal an der Farbe und da sind teilweise Unkrautsamen drin. Und das muss man auch zu Unkraut wissen. Es gibt Unkräuter, die können 10 Jahre im Boden die Samen drin sein und die keimen erst, wenn sie Licht bekommen. Also da kann man sich nie sicher sein. Aber man kann es ausprobieren, nur ob da zu viele Nährstoffe drin sind, das weiß man auch immer erst nachher. Man weiß ja zum Beispiel nie, ist dieser Rasen, wo der Maulwurf gewühlt hat, ist der gedüngt worden, weil viele Rasenflächen werden gedüngt, gerade öffentliche. Dann ist da möglicherweise viel zu viel Stickstoff drin, weil er kann halt nicht alles nur aus den untersten Schichten holen. Und wenn er die untersten Schichten holt, dann ist sowieso viel zu viel Lehm drin.
Ja, man kennt ja auch dann seinen Boden manchmal nicht ganz so gut und weiß dann auch nicht, was für Nährstoffe da drin sind, ne? Okay, noch eine ganz gute Frage, die ich fürs Ende ganz schön finde. Es tut mir leid, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, aber die ist, glaube ich, für einige interessant. Wie organisiert man denn so die Anzucht? Also, wie machst du das so? Machst du dir einen Zeitplan? Wie beschriftest du auch deine Anzucht? Töpfchen, wie schafft man das, dass man nicht so überfordert ist von dem Management?
Naja, also Erfahrung brauchst du halt so ein bisschen zu wissen, okay, ich mache jetzt noch keinen Salat, weil der Salat ist in 2 Monaten oder 1,5 Monaten fertig und kann dann ins Freiland oder muss dann ins Freiland, weil er sonst zu groß wird. Diese Erfahrung braucht man ein bisschen, ansonsten nicht zu lange drüber nachdenken, einfach anfangen. Es kann im schlimmsten Fall gehen, euch ein paar Pflanzen ein, aber ja, dann wisst ihr es beim nächsten Mal besser. Ich mache da die Beschriftung ganz unterschiedlich. Teilweise mache ich mir so kleine weiße Aufkleber da drauf und schreibe es dann. Es muss ja nicht lange halten, mit Kreppband oder sowas. Die Multikopfplatten hier. Manchmal mache ich Folgendes: Ich markiere mir eine Ecke, mache mir dann ein Blatt oder ein Aufkleber, dass hier zum Beispiel eine 1 steht. Dann weiß ich, das ist Platte 1. Und dann male ich mir hier die 24 Löcher ab auf ein Blatt Papier und schreibe dann mit Pfeilen genau, was da drin ist. Und dann wegen dem Aufkleber hier oben sehe ich dann auch, welche Orientierung das ist. Also dass hier die eine Sorte ist und nicht in der Ecke und so.
Okay.
Man kann aber auch mit
Und
Eisstielen, die man dann in die Töpfchen macht, so irgendwas aus Holz. Genau, da gibt es ganz viele Sachen.
wenn
Hast du denn noch so ein
die,
paar kurze Fragen vielleicht, die man so
ja,
gleich mit Ja und Nein
ich guck
beantworten
mal
kann?
durch, vielleicht sind die nicht ganz, ja, nein, aber vielleicht hast du noch einen Tipp zum Thema Abhärten, also wenn die Pflanzen rauskommen, wie machst du das? Also gibt es da so gute Wege, damit die nicht verbrennen oder doch dann schnell umknicken, weil der Wind ein bisschen stark ist?
Ja, also erstmal der Wind ist ja ganz gut. Abhärten kann man auch in der Wohnung, wenn man ab und zu mal auf die Pflanzen, wenn man die anfasst, darüber. Das simuliert den Wind, das macht ein bisschen was mit der Zellstruktur und dem Wachstum. Das wird auch in Profi-Gärtnereien gemacht. Da fährt so ein Besen über die Tische drüber. Da sind so Lamellen dran und das drückt kurz die Pflanzen runter, es streichelt die Pflanzen, um die abzuhärten. Das mit dem Raustragen, das kann halt nicht jeder. Wenn du morgens keine Ahnung, um 7 aus dem Haus musst, kommst dann um 18 Uhr wieder. Du weißt nicht, ob es dazwischen gehagelt hat, ob es mal super kalt ist, ob die Sonne da knallt. Das kann man wirklich machen, wenn man viel Zeit hat und die zur Not auch wieder reinstellen kann. Es geht ja um UV-Lichtabhärtung, dass sie so ein bisschen auf ja, Wärme und Kälte reagieren können. Da ist eher der Tipp, verwöhnt eure Pflanzen nicht zu sehr in der Anzucht, indem ihr denen jetzt super warme Zimmer bietet.
Okay, noch eine kurze Frage. Wie kriegt man das dann hin, wenn man verschiedene Keimtemperaturen Brauch. Hast du da einen Tipp, wenn man unterschiedliche Pflanzen anbauen möchte? Keimtemperaturen.
Ja, man kann zum Beispiel, das ist so ein Trick, nehmt euch so ein kleines Plastikbeutelchen, Küchenpapier rein, zum Beispiel die Chilisamen, Auberginen oder Tomaten und haltet das feucht und legt es mal für ein, zwei Tage nicht auf die Heizung, dann wird es gegrillt, sondern direkt daneben, wo es schön warm ist. So. Und dann sieht man, wie bei Keimsaaten oder Kresse zum Beispiel, die fangen dann an zu keimen und die nimmt man dann mit der Hand oder einer Pinzette und sät das dann in die Töpfchen rein. Und dann nach der Keimung brauchen die auch nicht mehr so viel Wärme.
Okay, und dann komme ich zur letzten Frage für heute. Wenn man jetzt mit künstlichem Licht arbeitet, sollte man die Pflanzen, die Richtung Licht wachsen, immer wieder umdrehen oder lieber nicht?
Also wenn man mit künstlichem Licht arbeitet, sollte das eigentlich entfallen. Denn dann macht man die Lampe ja normalerweise so, ne? Lampe, stellt euch das mal vor, Pflanzen. So, und die wachsen dann nach oben direkt zum Licht. Wenn man es an der Fensterbank macht und die wachsen dann wirklich rüber, dann würde ich die schon umdrehen, weil ist halt besser, sonst hat man hinterher so schräge Pflanzen. Aber okay, wenn die schon so schräg wachsen, dann merkt man schon, oh, okay, die Lichtmenge könnte nicht ausreichen.
Okay.
Aber ansonsten schaut mal auf meinem YouTube-Kanal, da sind diverse, da gibt es Videos zu dem Thema. Vom letzten Sonntag habe ich eins über Gartenprobleme gemacht, aber auch da ist ein Video über die häufigsten Fehler bei der Jungpflanzenanzucht. Da sind sicherlich auch Sachen, die wir jetzt nicht besprechen konnten. Genau.
Okay.
Self-Bio, ich weiß nicht, ob das...
Genau, sag doch gerne auch nochmal, wenn jetzt jemand noch zuschaut und wissen möchte, wie er sie mehr über dich und deine Arbeit erfahren kann, wo findet man dich?
Also mich findet man bei YouTube auf dem Kanal Self-Bio, also Self und Bio. Vom Namen her, ich entscheide selber, wie viel Bio ich machen möchte und so. Und ich mache Bio selber, hängt halt ein bisschen was da dran. Instagram auch. @selfbio.de und die ganzen Produkte hier, das findet ihr bei borago.de in meinem Shop.
Okay, vielleicht auch noch mal ein Angebot von uns, von Früd. Fragen, die jetzt nicht beantwortet werden konnten, werden wir uns auch noch mal im Redaktionsteam anschauen. Vielleicht haben wir da auch die ein oder andere schlaue Antwort zu. Und wir werden dann, wenn man sich angemeldet hat für den Gartenkongress, kriegt ihr noch verschiedene Mailings von uns, wo wir dann nochmal auf die Themen eingehen und euch auch nochmal die Aufzeichnung zukommen lassen. Vielleicht noch ein Tipp. In der Früd-App gibt es den Bereich Community. Da sind auch ganz viele HobbygärtnerInnen. Da kann man auch immer Fragen stellen. Die Antworten kommen auch sehr fix. Und da kriegt man wirklich auch von einigen ExpertInnen immer direkt eine Antwort. Wenn man zum Beispiel mal wissen will, was ist eigentlich mit meiner Pflanze los, hat jemand einen Tipp, da hat man quasi ein kleines Freundesnetzwerk an Gärtnerinnen und kann sich da auch Hilfe holen. Jetzt noch von mir die Einladung, auch für die nächsten Tage mit dabei zu sein. Wir werden ja noch über einige Themen sprechen. Morgen über das Thema ganzjährig Gärtnern. Also wie schaffe ich es eigentlich, das ganze Jahr über Gemüse zu ernten? Worauf muss ich besonders jetzt auch im Winter achten? Wie kann ich meine Pflanzen schützen? Dann sprechen wir am Mittwoch noch über Mischkultur und das Thema Boden. Am Donnerstag über Fruchtfolge und Fruchtwechsel und am Freitag über Gärtnern mit der Natur. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Wie gesagt, ihr kriegt weitere Mails von uns und lieber Sascha, natürlich ein großes Dankeschön an dich, dass du heute dabei warst und uns so viel gelernt hast.
Sehr gerne.
Und dann würde ich sagen, alle ab in den Abend. Genießt den Abend und schon mal ganz viel Spaß beim Gärtnern.
Tschö.
Tschüss.